Schön, hörst du hier den Podcast vom Christlichen Treffpunkt Zug. Wir wünschen dir eine inspirierende Zeit.
Ihr habt es wahrscheinlich auch schon gemerkt, wie viel Jesus Gemeinschaft hatte mit Sündern, mit Leuten am Rand. Er hat mit Traditionen gebrochen, er hat Mächtige kritisiert. Das ist ganz klar, er ist ein Progressiver, ein Liberaler. Das ist offensichtlich, wenn man die Bibel liest. Ich glaube, das leuchtet euch ein, oder? Außer vielleicht, fällt mir schon auch ein, er hat immer wieder das Gesetz verteidigt und gesagt, was die Väter und Vorväter gesagt haben, das ist nicht einfach ungültig geworden. Er hat sich selber in die jüdische Geschichte und Tradition eingeordnet. Er hatte auch zum Teil moralisch sehr scharfe und strenge Aussagen. Von dem her ist es offensichtlich, Jesus war ein Konservativer. Ich glaube, da sind wir uns einig. Das ist eigentlich, wenn man die Bibel liest, springt das einem an. Das wird klar. Wobei, er hat sich zu einer Zeit mit Frauen unterhalten, als sich das noch nicht so gehörte. Er hat mit Ausländern, Ausländerinnen gesprochen und ihnen eine gewisse Ehrenposition gegeben, war mit Randständigen zusammen, hat an die Gemeinschaft appelliert, sich um Einzelne zu kümmern, war sogar für Umverteilung an die Armen, hatte pazifistische Anliegen, ganz offensichtlich links. Jesus war ein Linker. Ich glaube, das ist klar sichtbar, wenn man die Bibel so liest. Es sei denn, man liest auch die Teile, wo er darüber spricht, über Freiheit, dass der Einzelne verantwortlich ist für seine Freiheit, für das, was er tut und nicht tut, was sie tut und nicht tut. Er hatte Gleichnisse, die durchaus kapitalistisch klingen, finde ich. Und er hatte auch eine Vorliebe für seine Nation. Ich würde jetzt nicht gerade sagen nationalistisch, aber er sah sich ganz klar als Israelit, als Jude. Also alles so Eigenschaften, wo man klar sagen muss, Jesus war ein Rechter. Ja, die Frage, wo Jesus steht, politisch, gesellschaftlich, die beschäftigt auch Christen, auch heute. Vielleicht dann etwas mit anderen Themen, als die ich jetzt gerade aufgezählt habe. In letzter Zeit begegnet man so Stichworten wie progressive Christen oder postevangelikale Christen oder dekonstruierende Christen. Das ist so die eine Seite, die sich vielleicht abgrenzen möchte gegen das zu strenge, zu enge. Und dann auf der anderen Seite gibt es auch so ein Revival, ein Wiedererwachen von ganz einer anderen Seite. Diskussion über Werte, was sind christliche Werte? Die Werte sollten wieder hochgehalten werden im Land. Es gibt so Anliegen wie Purity Culture, Reinheit sollte, Heiligkeit sollte wieder viel mehr gelehrt werden. Es gibt eine Bewegung, die sich die neue Reformation nennt, die wieder zurück zu den Wurzeln möchte. Also es gibt auch im christlichen Kontext da verschiedene Seile, die irgendwie an den Gemeinden, an den Gläubigen ziehen und die vermeintlich vorspielen wollen. Es gibt da nur links und rechts, es gibt nur konservativ und liberal oder nur progressiv und rückständig oder was auch immer man für Schlagworte nehmen will. Und der Titel der Predigt macht es klar. Ich glaube nicht, dass es so einfach ist. Ich glaube sogar, dass das falsch ist, diese Etikettenzuordnung. Es ist aber typisch für uns, dass wir das machen. Es gibt eine Studie von einem Psychologen namens Ross von der Stanford University. Der hat Christen einerseits gefragt, wo sie selber in gewissen gesellschaftlichen und politischen Fragen stehen und wo sie denken, dass Jesus steht. Und das Ergebnis ist vielschichtig, aber wenn man es einfach zusammenfassen will, ist es so, dass sich jede und jeder ihren oder seinen Jesus so macht, wie er selber denkt. Nur einfach noch stärker. Also diejenigen, die eher so liberal weltoffen denken, die finden, Jesus ist auch so, nur einfach noch mehr als ich, weil ich will ihm ja nachfolgen und noch mehr werden wie er. Und so eher die konservativeren, engeren, gesetzliche, die finden, dass Jesus genau so ist, nur einfach noch ein bisschen mehr als sie selber, damit sie noch Wachstumspotenzial haben. Man nennt das in der Psychologie Dissonanzreduktion. Also man will irgendwie sein Leben so einrichten, damit es möglichst wenig Spannungen gibt. Und das ist schwierig, weil wenn ich das Neue Testament lese, wenn ich Jesus begegne und ich mit einem einigermaßen offenen und ehrlichen Herz lese, was er tut, was er sagt, dann ist es schwierig, nicht in Spannungen hineinzukommen, die mir sagen, da gibt es vielleicht noch Potenzial, wie du ihm ähnlicher werden könntest. Und entweder sage ich dann, Jesus, ich mache mich auf dem Weg, werde dir ähnlicher, oder ich passe mir meinen Jesus so an, dass er schon so ist, wie ich schon bin, dann muss ich mich nicht ändern. Und das machen wir alle viel mehr, als wir denken. Ihr hört und lest in der Bibel und in Blogs und Podcasts die Argumente, die euch einleuchten und wo ihr denkt, das habe ich doch schon immer gesagt und ich wusste das ja. Und diejenigen, die was anderes sagen, ist klar, die haben halt einfach nicht recht, die haben es nicht geschnallt, die sind von der falschen Seite. Wir wollen, dass Jesus für uns möglichst kein Ärgernis ist. Er ist es aber, laut Paulus. Wir lesen das im 1. Korinther 1 oder im Galater 5. Jesus und besonders das Kreuz ist ein Ärgernis, ein Skandal. Etwas, worüber man stolpert, etwas, das aufregt, das nerven kann, das nicht einfach so glatt vorbeigeht. Man sagt, ja, juppiduppi, alles super. Ja, wo steht er denn, Jesus? Es geht ja nicht nur so um Finessen theologischer Art, sondern heute Diskussionen, die auch zum Teil, wie mir so begegnet, auch immer schärfer geführt werden. Um Themen wie Rolle der Geschlechter, sexuelle Orientierung, Stellenwert der Ökologie, Naturschutz, soziale Verantwortung, Wert der Familie, Verhältnis zur Wirtschaft, was für eine Wirtschaft wollen wir, Verhältnis zur Obrigkeit, zu unseren Vorgesetzten in Beruf und Politik, Verhältnis zur Wissenschaft, da gehen die Meinungen weit auseinander. Das war zwar schon immer so, aber gerade so in den letzten Jahren hat es sich verstärkt, dass diese Diskussion auch in Gemeinden, auch hier zum Teil heftiger und schärfer geführt wird und dann oft auch mit geistlichen Argumenten, die, gelinde gesagt, nicht immer sehr einleuchtend sind. Es geschieht Polarisierung. Hier noch nicht so stark wie auf der anderen Seite des Atlantiks, aber zunehmend. Und deshalb glaube ich, diese Frage, wo Jesus steht, ist er links oder rechts, konservativ oder liberal, die mag zwar richtig sein, aber sie ist falsch gestellt. Und Jesus ist auch nicht einfach in der Mitte. Jesus steht für sich und von ihm aus wird alles andere definiert. Und um da zu einer Antwort zu kommen, suchen wir mal bei Paulus. Schauen, was wir bei ihm finden. Wir werden nicht die Antworten auf all die Fragen finden, die ich jetzt aufgezählt habe. Aber ich glaube, wir werden eine klare Haltung finden. Eine Haltung, die, zu der wir eingeladen sind, die einzunehmen, um in Zeiten, wo es polarisierter, wo es schärfer wird, dialogfähig, liebevoll im Kontakt zu bleiben. Wir gehen in den 1. Korintherbrief. 1. Korinther 9, die Verse 20 bis 22 nach der Luther-Übersetzung. Ich lese da mal. Paulus schreibt der Gemeinde in Korinth: Den Juden bin ich wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Denen, die unter dem Gesetz sind, bin ich wie einer unter dem Gesetz geworden, obwohl ich selbst nicht unter dem Gesetz bin. Damit ich die, die unter dem Gesetz sind, gewinne. Denen, die ohne Gesetz sind, bin ich wie einer ohne Gesetz geworden, obwohl ich doch nicht ohne Gesetz bin vor Gott, sondern bin in dem Gesetz Christi. Damit ich die, die ohne Gesetz sind, gewinne. Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige rette. Vordergründig geht es hier um Evangelisation, darum, wie Menschen angesprochen werden können mit der Botschaft Jesu. Das ist aber eigentlich eher so ein Unterthema. Das ganze Kapitel von 1. Korinther 9 ist eigentlich ein Rechtfertigungsschreiben von Paulus. Er legt seine Dienstphilosophie dar. Wie versteht er seinen Dienst als Apostel, als Evangelist? Er wurde offenbar angefeindet. Das ist etwas, was man in verschiedenen Paulusbriefen sieht, dass er trotz seines Erfolgs und seiner wichtigen Position unter Gemeinden, dass er angefeindet wurde, dass Leute fanden, ja, also so toll ist er jetzt auch wieder nicht. Und reden kann er übrigens auch nicht so gut, wenn man ihn mal wirklich hört. Und überhaupt gibt es andere, die haben viel Wichtigeres getan. Und das war bei den Korinthern auch so. Wenn man das Kapitel liest, merkt man, da wurde Paulus angefeindet, dass er sich zu viel Freiheiten herausnehme. Dass er zum Beispiel einfach nur das Evangelium verkündige und nicht auch noch irgendwie sonst Geld verdiene, wobei an anderen Orten hat er es getan, bei den Korinthern offenbar nicht. Also er wurde angefeindet und im Rahmen dieses Kapitels sagt er, wie verstehe ich meinen Dienst? Wie verstehe ich die Freiheit, die Christus mir gegeben hat? Und unter anderem legt er hier eben auch dar, wie sieht die Freiheit aus, wie ich mit anderen Menschen, mit anderer Weltanschauung umgehe? Wie gehe ich auf sie zu? Was gibt es da für Möglichkeiten und Grenzen, um das Evangelium zu kommunizieren? Nun schauen wir uns es sind eigentlich drei Gruppen sind da drin genannt. Kannst du noch eins zurück? Die Juden sind eigentlich dasselbe wie diejenigen unter dem Gesetz, das ist eigentlich wiederholt. Das ist so die eine Gruppe, dann diejenigen ohne Gesetz und dann diejenigen, eigentlich er selber, der im Gesetz Christi ist. Gut, dann ist noch die Rede von den Schwachen, da gehe ich dann nur am Schluss noch kurz drauf ein. Wir können jetzt diese drei Gruppen mal so grafisch uns anschauen. Und da ist die Rede von denjenigen unter dem Gesetz, denjenigen ohne Gesetz und Paulus sagt von sich selber, er sei im Gesetz Christi. Zur Zeit des Paulus sind da vor allem gemeint links, eben die Juden, die jüdischen Glaubens sind, die auf das mosaische Gesetz bauen und ihr Leben darauf aufbauen. Auf der rechten Seite die ohne Gesetz, und damit ist nicht ein juristisches, weltliches Gesetz gemeint, sondern das göttliche Gesetz, das Alte Testament, die fünf Bücher Mose. Diejenigen ohne Gesetz, zu Paulus Zeiten, die Griechen. Also eigentlich die ganze griechischsprachige Kultur während der Zeit der römischen Herrschaft. Das ist manchmal ein bisschen ein Widerspruch. Also zur Zeit der Römer wurde eben nicht Lateinisch, sondern vor allem Griechisch gesprochen, jedenfalls in dem Teil der Welt. Diese Kultur kannte das Gesetz des Moses nicht, war eher so ja, orientiert versus diverse verschiedene religiöse, Splitter und Ideen, hatte jedenfalls nicht ein durchgängiges Gesetz wie die Juden, ging mit vielen Fragen sehr viel freier um, sehr viel liberaler, wenn man so will. Und da in der Mitte, eigentlich eine dritte Gruppe, oder hier im Text drin ist es noch nicht eine Gruppe, hier ist es nur Paulus, der sagt, ich bin im Gesetz Christi. Und er sagt ja in diesem Text auch, ich bin denen unter Gesetz wie einer unter Gesetz geworden, obwohl ich nicht unter Gesetz bin. Und auf dieser Seite, ich mit denen ohne Gesetz wie einer ohne Gesetz worden, obwohl ich nicht ohne Gesetz bin, sondern ich bin im Gesetz Christi. Was das bedeutet, kommen wir nachher darauf zurück. Zuerst aber ein ganz kleiner Griechischunterricht. Normalerweise sollte man das als Prediger vermeiden, auf Griechisch zurückzugreifen, weil es klingt dann immer so, als wäre das irgendwie vollmächtiger, wenn man Griechisch zitieren kann. Und das ist dann blöd für diejenigen, die es nicht verstehen, die denken dann, ja, das wird wohl schon stimmen, wenn der sagt. Deshalb sollte man das eigentlich möglichst weglassen und lieber eine gute Bibelübersetzung nehmen. Hier aber ist es tatsächlich spannend und wichtig. Also es gibt ein griechisches Wort für Gesetz, Nomos. Das Gesetz, das kann man für weltliche Gesetze anwenden. Hier ist es jetzt für das Gesetz des Mose, für das Gesetz der Juden gemeint. Und dieses Gesetz, dieses Wort Nomos, braucht Paulus auf drei verschiedene Arten. Hier diejenigen Hyponomon, also die unter dem Gesetz. Hypo, unter, kennen andere vielleicht aus Medizin oder so, wenn man ein Hypo hat. Oder? Anomos, A für nicht, kennt ihr es auch von atheistisch zum Beispiel. Nicht-Gesetz, also kein Gesetz. Und dann gibt es noch En nomos Christu. En heißt in, im Gesetz Christi. Wir haben also unter und ohne und im. Diese drei Positionen, die Paulus hier in diesem Abschnitt beschreibt. Dieses Wort Ennomos kommt nur zweimal vor im Neuen Testament. Ich glaube, diese Vorsilbe N ist wichtig und ich bin da sehr unzufrieden mit den allermeisten deutschen Bibelübersetzungen, die dann trotzdem schreiben, ich bin unter dem Gesetz Christi. Es heißt eben nicht unter, es heißt in. Und ich finde, bei aller Bescheidenheit, ich bin kein Bibelübersetzer, aber ich finde das ein wichtiger Unterschied, der inhaltlich sehr, sehr viel Sinn macht, dass wir nicht unter einem Gesetz Christi, sondern im Gesetz Christi drin sind. Teil davon, das Gesetz in uns selber, wir sehen es dann noch bei anderen Bibelversen, wir kommen gleich dazu. Die einzige andere Stelle, wo dieses Wort Ennomos noch vorkommt im Neuen Testament, ist in der Apostelgeschichte. In der Apostelgeschichte 1939, da gibt es einen Aufruhr in Ephesus und dann heißt es, dass jetzt die ordentliche Volksversammlung zusammengerufen werden soll. Die Ekklesia Ennomos, also diese ordentliche im Gesetz stehende Versammlung. Das ist eine Versammlung, die sogar gesetzgebend ist, eine Art wie ein Parlament oder eine Vollversammlung. Vielleicht müsste man es eher so eine Vollversammlung des Volkes jedenfalls, die über Dinge entscheiden kann. Also da geht es nicht darum, unter einem Gesetz zu sein, das von außen kommt und befiehlt, was man tun muss, sondern man ist Teil davon. Jetzt gehen wir mal zu unserer Bibelpinnwand. Ich möchte mit euch durch ein paar Bibelverse durchgehen, die das noch illustrieren. Im Alten Testament bei Jeremia schreibt der Prophet, dass nach dem Bund, der damals noch galt, der Bund, der alte Bund, via das mosaische Gesetz, werde dann mal ein neuer Bund kommen. Das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schließen will, nach dieser Zeit. Aus der Sicht Jeremias war das viele hunderte Jahre später, zur Zeit Jesu. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Das Gesetz soll nicht mehr etwas sein, das von außen übergestülpt ist und befiehlt, was man tun muss. Nein, das Gesetz, sagt schon Jeremia, soll dereinst dann mal in die Menschen hineinkommen, die glauben und Gott vertrauen. Von innen heraus werden sie so leben wollen, wie es Gott gefällt. Der Rest ist jetzt im Neuen Testament. Johannes, der bezeugt, das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus gegeben geworden. Ist nicht als Widerspruch gedacht, aber als eine Kontinuität. Da war mal das Gesetz und jetzt ist Gnade und Wahrheit durch Christus gekommen. Und Paulus, wir sind auch im Korintherbrief, aber im zweiten, schreibt den Korinthern, es ist offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid, durch unseren Dienst zubereitet. Also Paulus sagt, wir durften dazu beitragen, dass euer Leben, liebe Korinther, zu einem Brief geworden ist, den man lesen kann. Nicht mit Tinte geschrieben, aber mit dem Heiligen Geist, mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischerne Tafeln in die Herzen. Das Gesetz im Innern, das Leben, wie es Christus entspricht und wie es Gott gefällt, ins Innere gelegt. Was ist denn dieses seltsame Gesetz Christi? Jesus war ja kein Gesetzgeber. Von Jesus gibt es weder irgendeine wilde Überlieferung und schon gar nicht in der Bibel ein Ort, wo Jesus sagt, hier sind meine Gesetzestafeln, hier sind meine Paragraphen. Jesus war nicht ein Gesetzgeber und doch spricht Paulus vom Gesetz Christi. Und dieser Begriff des Gesetzes von Christus, der taucht an anderen Orten auch auf im Neuen Testament. Das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Hier schlägt Jesus die Brücke vom Alten zum Neuen Testament und sagt, das alttestamentliche Gesetz ist im Grunde nichts Fremdes und anderes und irgendwie Blödes, das man überwinden muss, sondern man kann es auch zusammenfassen, hinein in diese neue Zeit von Christus, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist das ganze Gesetz. Und etwas, ein paar Verse später im Galaterbrief, einer trage der anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Gesetz Christi als einander aushalten, einander ertragen, nicht gleich davonlaufen, nicht gleich in einen riesen Streit ausbrechen, nur weil meine Nachbarin oder mein Nachbar, der neben mir im Gottesdienst sitzt oder im Kirchenkaffee eine andere Meinung hat, ertragen, aushalten, beieinander bleiben, im Kontakt bleiben, im Dialog bleiben. Und im Römer 8,2, Das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Da spricht er auch wieder vom Gesetz des Geistes, eigentlich dasselbe wie das Gesetz Christi, das frei macht, das lebendig macht. Und auf der anderen Seite das Gesetz der Sünde und des Todes, da kann man nicht nur das alttestamentliche Gesetz jetzt sehen, sondern eben auch diejenigen, die gar kein Gesetz haben. Also alle, die nicht im Heiligen Geist leben, denen geht dieses Leben, das Christus schenken will, vorbei. Die nächste Folie gerne. Wir sind eingeladen, Brücken zu bauen. Und ich glaube, diese Verse von Paulus im heutigen Predigttext, die sind eine Einladung zum Dialog und zur Evangelisation. Und wenn Paulus sagt, ich bin denjenigen ohne Gesetz wie einer ohne Gesetz geworden, oder ich bin denjenigen unter dem Gesetz wie einer unter dem Gesetz geworden, ist die Frage, wie das zu verstehen ist. Heißt das jetzt, dass Paulus sich eben sehr weit aus dem Fenster gelehnt hat, mal ein Auge zugedrückt hat, dass er Kompromisse, faule Kompromisse sogar eingegangen ist? Das wäre die eine Variante. Oder die andere, dass er quasi eine Maske getragen hat und den Juden oder auch den Griechen irgendetwas vorgespielt hat und im Inneren hat er sich eigentlich verächtlich denen gegenüber gezeigt. Er meinte das gar nicht ernst, was er sagte. Nein, beides nicht. Er hat weder etwas vorgespielt, noch hat er faule Kompromisse gemacht. Und ich möchte euch mit der letzten Folie, mit einer Grafik, auf den ersten Blick erschreckt ihr vielleicht, aber wir gehen da Schritt für Schritt durch, erklären, was ich denke, was es uns als Anstoß zum Leben, zum Dialog, zum im Kontakt bleiben mit anders Denkenden, was es uns da sagen kann. Ich glaube, wir sind eingeladen, sowohl Christen als auch Nicht-Christen zu gewinnen. Alle Menschen zu gewinnen im Sinn von miteinander im Gespräch bleiben, im Dialog bleiben, einander aufs Zentrum, auf Jesus Christus hinweisen, egal wo jemand im Glauben steht oder noch überhaupt nicht steht. Und ihr seht jetzt hier diesen großen Kreis, den ich definieren würde als das ist das, was im Gesetz Christi ist. Wir haben hier wieder die ohne Gesetz und links die unter dem Gesetz. Und nun gibt es bei dieser linken und rechten Gruppe Jesu Extrempositionen, die wir nicht teilen können und auch nicht teilen wollen. Ich habe ein paar Stichworte aufgeschrieben. Hier auf der linken Seite, und jetzt, das hätte ich eigentlich noch rausnehmen müssen, jetzt könnt ihr eigentlich diese Tafel als Symbol für das Alte Testament mal weglassen. Jetzt geht es nicht mehr einfach nur um Juden und um Griechen, sondern es geht hier um Menschen, die gerne klare Regeln, die es gerne konservativer, enger hätten, die gerne fänden, ja, also man sollte mehr auf die richtigen Werke, die richtigen Taten achten. Und hier sind vielleicht diejenigen, die finden, ja, das wird also vieles im christlichen Kuchen wird viel zu eng genommen, wir sollten das etwas offener, weltoffener sehen, schließlich hat die Welt sich auch verändert. Also eher so diese liberale Position. Also ihr könnt auch den griechischen Tempel mal wegdenken. Okay, die Extremposition, die wir nicht teilen wollen, ist Gesetzlichkeit, wo es eben nicht mehr nur um eine Regel geht, sondern man muss ein Gesetz halten, weil es das Gesetz ist. Ob es richtig ist oder nicht, egal. Hauptsache Gesetz einhalten, Gesetzlichkeit. Härte, hart werden denen gegenüber, die es nicht schaffen, das einzuhalten. Verurteilung derjenigen, die es anders sehen. Selbstgerechtigkeit, weil wenn ich dort bin, dann denke ich von mir ja sowieso, ich bin auf der guten Seite. Ich halte mich ja an die Regeln, seien es staatlich oder biblisch. Und im Extremfall Gewalt, verbal oder sogar physisch. Das ist die Extremposition hier. Hier kein bisschen besser. Unordnung. Amoralisches Verhalten, es gelten keine Regeln mehr, was noch richtig oder falsch ist. Gleichgültigkeit gegenüber Missständen, ja, Menschen sind halt wie sie sind, lass sie doch machen, was sie wollen. Man kann es jetzt hier nicht so gut lesen, ich merke so schwarz auf dunkelblau ist eine relativ schlechte Idee, aber gut. Verharmlosung von Missständen, Verharmlosung von Sünde. Und es ist nicht zufällig, ich habe bewusst die beiden untersten Stichworte die gleichen genommen. Auf dieser Seite genau gleich Selbstgerechtigkeit. Wir sind diejenigen, die es etwas freier sehen. So müsste es doch sein. Schließlich hat Christus Freiheit gebracht. Auch hier im Extremfall Gewalt. Verbal, indem man auf andere runterhackt, die es zu eng sehen. Oder im Extremfall sogar physisch. Und da in der Mitte sind die Stichworte, die uns vorher bei der Bibelpinnwand begegnet sind und noch ein paar andere. So quasi das Alleinstellungsmerkmal vom im Gesetz Christi sein. Gnade, Wahrheit und Liebe. Die Gnade, dass uns Vergebung gegeben wird, nicht weil wir es verdient hätten, sondern weil Christus mit uns Gemeinschaft haben will und alles getan hat, damit es möglich ist. Die Wahrheit, dass es eben nicht so relativ ist und alles richtig ist, sondern dass es eine Wahrheit gibt und diese Wahrheit ist eine Person und die heißt Jesus Christus und an ihm hat sich alles zu messen. Liebe denen gegenüber, die gleich denken, denen gegenüber, die anders denken. Liebe deine Feinde. Einander ertragen, wir haben das vorhin gelesen. Und Gerechtigkeit, eine Gerechtigkeit, die nicht von außen kommt, sondern die Christus in uns hineingelegt hat und sagt, du bist gerecht gesprochen. Du bist nicht mehr angeklagt, weder vom Bösen noch von Gott, sondern du bist frei. Du bist gerecht, weil Christus dich gerecht gemacht hat. Der einzig Gerechte, gelitten für dich, hat dich gerecht gemacht. Und nun seht ihr hier, gibt es noch so zwei Schnittbereiche, wo ich glaube, das ist der Ort, den Paulus meint, wenn er sagt, ich bin denen unter Gesetz wie einer unter Gesetz geworden. Paulus war nicht hier, aber ich denke, er war hier. Und dort traf er sich mit denen unter Gesetz. Er war durchaus einer, der fand, es soll Ordnung herrschen. Es soll Klarheit geben, auch in der Gemeinde. Es gibt Grenzen, es ist nicht alles okay. Es gibt auch einen Punkt, wo man sagt, nein, das ist nicht mehr richtig. Das ist falsch. Das Wort ist klar. Es ist der Ort, wo auch Widerstand nötig ist gegen etwas, das falsch läuft. Sei jetzt das im Staat oder in der Gemeinde oder im Privaten, wo man sagt, nein, da mache ich nicht mit, da weigere ich mich. Es ist der Ort, wo es Traditionen gibt, die durchaus gut und pflegenswert sind. Der Ort, wo Disziplin auch dazugehört, dass man nicht einfach immer nur so macht, was man gerade will, sondern dass es ein diszipliniertes Leben braucht, um auch den anderen nicht zu sehr auf den Keks zu gehen. Und das sind geteilte Werte. Das sind die Extremwerte, da gehen wir nicht hin, aber das sind geteilte Werte. Und hier ist Begegnung möglich auf dieser Ebene. Ohne dass der Paulus sich verbiegen muss und ohne dass wir uns verbiegen müssen. Dort können wir hingehen. Ähnlich hier. Auf dieser Seite. Freiheit, ja genau. Christus hat uns für die Freiheit frei gemacht. Und das ist nicht nur so symbolisch, allegorisch gemeint, sondern konkret. Ein Leben in Freiheit, ein Leben, das nicht unterdrückt ist. Ein Leben, das interessiert ist an anderen, das Fragen stellt, wie Jesus das auch gemacht hat, auch Leuten gegenüber, die ganz anders gelebt haben als er. Ein Leben, das Offenheit signalisiert. Ich bin offen, dir zu begegnen. Ich bin offen, mich auf jemanden einzulassen, die oder der vielleicht ganz andere Vorstellungen hat. Toleranz, nicht im Sinn von alles ist gut, aber ich kann auch etwas stehen lassen. Ich kann etwas stehen lassen, das nicht zentral ist. Und im Dialog bleiben, im Gespräch bleiben. Paulus wollte nicht hierhin und er ging nicht hierhin. Aber so weit ging er. Er war im Dialog mit Philosophien, Griechischen, das spürt man auch in der Apostelgeschichte. Er war tolerant in dem Sinn, dass er zum Beispiel auch gewisse Unterschiede zulässt, wie Christen, die aus jüdischem Hintergrund oder aus heidnischem Hintergrund kommen, wie die leben, wie soll man da miteinander umgehen, was kann man stehen lassen, was nicht. Paulus ging nicht hierhin, aber hierhin ging er und hierhin können auch wir gehen. Dort in dieser Schnittfläche, dort ist es möglich, denen ohne Gesetz wie einer ohne Gesetz zu sein. Dort links ist es möglich, bei Ordnung und Grenzen, denen unter dem Gesetz wie einer unter dem Gesetz zu sein. Jesus war weder liberal noch konservativ, weder links noch rechts. Er ist das Zentrum und der Inhalt einer neuen Realität, des Reiches Gottes. Das Reich Gottes weiß schon von links und rechts und konservativ und liberal. Wir haben das auch in unserer Gemeinde. Aber das Reich Gottes selber mit dem König im Zentrum ist nichts von all dem. Es ist eine eigene Kategorie, die alles überstrahlt. Und in dieses Strahlen hinein möchte ich mich selber und euch einladen. Dort gehören wir hin, an den Fuß des Kreuzes, zur Krone. Dort zur Gnade, Wahrheit, Liebe, Rücksicht, Ertragen und Gerechtigkeit. Und wenn ich dann dem oder dem begegne, dann weiß ich, ich kann mich da schon ein bisschen noch bewegen. Nicht hierhin, aber dahin darf ich gehen. Dahin soll ich sogar gehen, weil Christus möchte Menschen für sich gewinnen. Paulus wollte Menschen für Christus gewinnen. Wir dürfen Menschen, und ich sage ganz bewusst, auch Gläubige, die vielleicht ein bisschen links oder rechts runterfallen, mindestens versuchen zu gewinnen und sagen, hey, können wir uns statt in der Gesetzlichkeit vielleicht in der Ordnung finden? Können wir uns statt in der Verharmlosung vielleicht in der Offenheit finden? Ich weiß, einige werden jetzt vielleicht denken, ja, schöne Worte. Und meine Worte hier, die sind vielleicht tatsächlich nur schöne Worte. Aber dahinter bin ich überzeugt, ist wie eine Anweisung des Heiligen Geistes, wie wir in einer Zeit, die polarisierter wird, miteinander umgehen können. Es müssen nicht alle alles gleich sehen oder am gleichen Ort stehen, aber es darf keinen Abbruch der Beziehung geben, nur weil jemand zu links oder zu rechts oder zu konservativ oder zu progressiv ist, solange das Zentrum stimmt. Solange wir uns einig sind, eigentlich wollen wir ja dahin. Wir sind Kinder Gottes. Wir sind im Gesetz Christi. Deshalb möchte ich jetzt zum Schluss beten, dass wir eine Gemeinde sein können, die untereinander und gegen außen Brücken bauen kann, weil Christus in uns ist. Wir sind Teil von ihm, er von uns. Er zeigt uns, wo sind die Grenzen angesagt, wo ist Nein angesagt und wo sind offene Arme und Einladen angesagt. Im Gesetz Christi beginnt das Ja und das Nein und die Einladung. Himmlischer Vater, ich danke dir für die Bibel, für dein Wort. Und wenn ich nicht zu weit darüber hinausgegangen bin, über das, was du in diesen Worten von Paulus sagen willst, dann liegt darin ganz viel an Einladung zu Brüderlichkeit, Geschwisterlichkeit, zu Begegnung, zu Austausch. Wir sind nicht beliebig hin und her geworfen. Wir sind weder gezwungen, gesetzlich zu werden, noch alles, was an Regeln gilt, über Bord zu werfen. Wir sind eingeladen, mit deinem Geist in unserem Herzen Verkörperung deines Gesetzes zu sein. Nicht, weil wir etwas besser wissen, aber weil du in uns lebst. Hilf uns, Brücken zu bauen, Brücken zu schlagen zu Menschen, die dich nicht kennen, zu Menschen, die dich sehr wohl kennen, aber vielleicht in Gefahr sind, in die Extrempositionen abzuwandern. Hilf uns einzuladen, im Gespräch zu bleiben, in Gnade, Wahrheit und Liebe deine Gemeinde zu bauen. Amen. Amen.